Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Female Finance, der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit von und mit Janine Ullmann.
Willkommen zu einer ganz neuen Folge von Female Finance und heute wird's persönlich. Wir sprechen nämlich über die finanzielle Unabhängigkeit in Partnerschaften und man sagt ja so schön, bei Geld, da hört die Freundschaft auf. Ich frage mich, gilt das allerdings auch für die Liebe? Zwei Menschen, die sich füreinander entscheiden und ihr Leben miteinander teilen wollen, heißt das auch gleichzeitig, dass man automatisch auch das Bankkonto zum Beispiel miteinander teilen sollte? Finanzielle Entscheidungen können nicht mehr unbedingt alleine und unabhängig getroffen werden. Dafür muss man allerdings gar nicht verheiratet sein, Kinder haben oder ein gemeinsames Eigenheim. Aber welche Sicherheiten gibt es denn für den Fall, dass zum Beispiel eine Beziehung dann doch nicht für die Ewigkeit hält? Oder worauf sollten gerade wir Frauen bei gemeinsamen finanziellen Entscheidungen achten? Darüber spreche ich heute mit einer ganz tollen Frau. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie hier dabei ist. Moderatorin, Podcasterin und meine Let's Dance-Kumpanin Amira Popper. Hey Amira.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich richtig, dass du dabei bist. Wie schlimm ist der Muskelkater bei dir gerade?
Ich sag dir, ich habe hier im Hals mega Schmerzen. Ich wusste nicht, dass man hier Muskelkater haben kann vom Standardtanzen, diese Streckung. Ich brauche eine Halsmassage.
Ja, dann weiß ich schon, was du tanzt. Ja. Weil genau diese Schmerzen kenne ich, hatte ich auch neulich noch. Ja, also du bist selbst Unternehmerin, du investierst selber, du bist seit 2019 mit Oliver Pocher verheiratet, ihr habt zwei gemeinsame Kinder, zwei Söhne, du treibst deine Karriere selbst voran und hast zum Beispiel auch moderierst ein regelmäßiges TV-Format. Ich bin sehr gespannt, heute von dir zu erfahren, wie du investierst generell, aber wie ihr das auch in der Partnerschaft handhabt, so mit all den finanziellen Sachen. Ob ihr zum Beispiel einen Ehevertrag habt etc. Und da kommen wir gleich auch zu unserer Expertin für die heutige Folge. Wir haben nämlich eine ganz tolle Frau auch noch hier mit dabei, nämlich Maria De Mirsi. Und sie ist Fachanwältin für Familien- und Erbrecht und zertifizierte Beraterin für Ehe- und Partnerschaftsverträge. Also sie rufen wir dann nachher mal an, wenn wir so, Amira, du und ich, vielleicht noch so eine Expertenfrage haben oder da noch so Tipps und Tricks brauchen.
Immer gut, solche Leute zu kennen. Hallo Maria.
Absolut. So, aber erstmal zu dir, Amira. Wofür, das ist meine erste obligatorische Frage immer, hast du zuletzt über 100 Euro ausgegeben?
In Klamotten.
Ja? Shoppst du so richtig gerade noch? Ja, oder machst du das so online?
Ja, online. Also ich bin bei gewissen Seiten bin ich Private Client und habe sogar meine eigene Shopperin, die mir Lookbooks zusammenstellt.
Wirklich?
Es ist eigentlich, darf man das gar nicht so sagen, aber ich sage immer, das sind alles auch Wertanlagen.
Ja, eben. Genau. Also in was investierst du, wo du aber auch wirklich weißt, ey, das wird irgendwann wertsteigernd sein?
Also ich fing an mit klassisch Uhr und Taschen. Irgendwann ist es jetzt endlich mal auch eine Immobilie geworden, weil kann dir die nicht geklaut werden, wie ich es mit meiner Uhr erlebt habe, leider Gottes.
Ich erinnere mich, ja.
Oder anderen Dingen und Immobilien sind da einfach eine sehr tolle Wertanlage meiner Meinung nach und ich habe wirklich da so enormen Spaß daran gefunden und kann es kaum erwarten, da weiterzumachen und die nächsten Schritte zu gehen. Und das muss ich echt sagen, also Immobilien sind aktuell mein Lieblingsthema.
Und wir werden jetzt aber auch gleich natürlich so ein bisschen mehr darauf eingehen, wie wir Frauen auch uns finanziell in einer Partnerschaft vielleicht am besten auch verhalten können. Also worauf wir achten dürfen. Und vorher habe ich aber wieder so ein paar, ich finde, erstaunliche Fakten gefunden, genau zu diesem Thema. Passt mal auf.
What the Fact? Was du noch nicht wusstest.
Fakt 1. Fast ein Fünftel der 30- bis 50-jährigen Frauen verdienen kein eigenes Gehalt. 63% verdienen weniger als 1.000 Euro netto im Monat. Fakt 2. Nur jedes 10. Ehepaar besitzt einen Ehevertrag. Das heißt also, 90% verlassen sich auf die gesetzlichen Regelungen. Und Fakt 3. 80% der Ehepaare haben ein gemeinsames Konto. Bei unverheirateten Paaren sind es nur 44%.
Wow.
So viel zu den Fakten. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Patreon. Und Patreon steht für finanzielle und kreative Unabhängigkeit. Die Membership-Plattform ermöglicht KünstlerInnen unterschiedlichster Genres frei und unabhängig zu arbeiten und dabei vorhersehbar und monatlich Geld zu verdienen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also passt auf, Patreon vernetzt Kreative mit ihren treuesten Fans. Die Community unterstützt dann ihre liebsten KünstlerInnen bei den Projekten, die ihnen am Herzen liegen. Und dafür stehen sie dann in direktem Kontakt zu ihren KünstlerInnen und bekommen exklusive Inhalte. Hier können nämlich die KünstlerInnen neue Ideen testen und vorab wertvolle Insights sammeln. Für mehr Community, mehr Kreativität und mehr Unabhängigkeit. Seit 2013 haben Kreative über 2 Milliarden US-Dollar über ihre Patreon-Seiten verdient. Das ist ein virtuelles Zuhause für die treuesten Fans. Und das ist vor allen Dingen auch kreative Freiheit. Ein vorhersehbares monatliches Einkommen, um die Zukunft zu planen und finanziell unabhängig zu sein. Amira, habt ihr ein gemeinsames Konto, Olli und du?
Nein.
Ich
bin da irgendwie ganz eigen. Ich habe da kein Interesse an seinem Geld, auch wenn das zu Beginn ganz oft gesagt worden ist, ja, die lässt sich aushalten oder ja, die ist ja nur auf sein Geld und alles aus. Ich weiß bis heute seinen Kontostand nicht. Ich weiß nicht, wie viel er drauf ist, wie viel er, also das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich will nur, dass er glücklich ist und er zufrieden ist, aber ich finde, mich geht das nichts an. Und also ist natürlich, jeder ist da ganz anders, ne? Aber ich zum Beispiel habe da keinerlei, ich habe mich einmal nachgefragt und das, wir sind jetzt wirklich schon sehr lange zusammen. Ich habe noch nie nachgefragt, wie viel Geld er hat oder verdient oder na, nee.
Aber warum nicht? Weil ihr seid ja verheiratet.
Ich finde, da ist dann so die Spannung raus. Also es ist ja was anderes, wenn man so ein gemeinsames Konto hat und sagen wir mal, der Mann kauft mir jetzt ein Geschenk oder umgekehrt. Ich finde, das hat dann irgendwie so den Reiz verloren. Und ich finde, ich wollte mich auch nie erklären müssen, wenn ich irgendwas kaufe oder wenn mal irgendwie, weil ich finde auch Geld schafft zwar Sicherheit, aber more money, more problems. Es ist auch immer wirklich so, dass es auch Streitpunkte entwickelt. Also es ergeben sich auch Streitpunkte, wenn es um Geld geht. Keine Frage, auch wenn man noch so harmonisches Ehepaar ist. Ich finde, ich wollte nie in diese Situation kommen.
Mhm. Aber wie macht ihr das dann? Wie regelt ihr das? Also zum Beispiel, als ich verheiratet war, wir hatten schon ein gemeinsames Konto. Da liefen dann aber eher so die Sachen, also nicht für unsere Einkommen, aber zum Beispiel für sowas wie so Haushaltsausgaben oder so, was man halt monatlich teilweise noch so hat. Habt ihr sowas trotzdem oder macht ihr das wirklich komplett getrennt?
Also es fing ja alles ganz anders an. Also als ich ihn kennengelernt habe, war ich nicht ansatzweise auf seinem Niveau oder dass ich irgendwie da mithalten konnte mit diesen ganzen Kosten. Also das war ja für mich gar nicht vorstellbar, wenn man sich überlegt, was so ein Haus kostet oder so ein Auto oder Autos oder das Ganze. Aber ich war dann, also je mehr es dann für mich auch voranging und ich dann auch mehr und mehr mein eigenes Geld verdient habe, habe ich dann auch von mir aus gesagt, okay, jetzt müssen wir, wie kann ich mich jetzt beteiligen, ne? Ich möchte mich beteiligen und wir haben da eigentlich so klare Aufteilungen. Wenn es jetzt zum Beispiel Kinderzimmer haben wir uns anfertigen lassen, habe ich von vornherein gesagt, ich möchte, dass das anders aussieht, deswegen zahle ich da auch gerne die Hälfte dazu. Ist ja klar, sind unsere Kinder und ich kümmere mich um den ganzen Einkauf, Haushalt. Ich habe auch eine Angestellte, die ich voll bezahle. Dann mache ich auch die Nebenkosten und Autos teilen wir uns da auch. Also wir sind da, also ich komme da eigentlich auf ihn zu und sage, wie kann ich mich beteiligen? Er hat da am Anfang auch gar nichts davon gewusst. Ich habe das einfach mit seinem Vater geklärt, der sein Buchhalter ist. Und habe ihn mal gefragt, so was hat denn Olli so für Nebenkosten? Und habe dann direkt einen Dauerauftrag eingerichtet und habe da ohne groß das zu thematisieren einfach meinen Beitrag dazu gegeben.
Ja, und du gehst ja auch wirklich, finde ich, richtig toll mit deinen eigenen Finanzen um. Wir haben ja auch so, also du hast mir auch so ein, zwei Sachen erzählt, gerade auch mit den Immobilien oder auch, dass du eben selbst als Unternehmerin jetzt tätig bist. Warum ist dir das wichtig?
Also ich möchte mich nicht auf die Medienbranche verlassen. Ich bin da auch wirklich reingestolpert, muss man ja wirklich so sagen. Und ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ich weiß auch nicht, ob mir das noch länger Spaß macht. Und ich habe einfach jetzt die Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Und ich habe mich irgendwo jetzt als Unternehmerin gefühlt und gesehen. Ich dachte mir, ich möchte etwas schaffen. Ich möchte eine Firma aufbauen. Ich möchte erfolgreiche Geschäftsfrau sein. Ich möchte Unternehmerin sein. Und das habe ich jetzt dann auch in den letzten Monaten geschafft. Bin jetzt Unternehmerin. Mhm. Und das ist für mich halt langfristig gedacht. Und ich möchte halt nicht wie mein Mann zum Beispiel, macht das jetzt seit über 20 Jahren, aber Männer oder Frauen, grundsätzlich Menschen in der Medienbranche, das sieht von außen so easy aus, aber die haben mit irrsinnig vielen Ängsten zu kämpfen. Du wirst es wahrscheinlich auch verstehen oder halt kennen, ja. Janine. Ja. Da kommen viele neu nach und man weiß nie, dann wirst du mal bei dem Sender out, weil du bei dem unter Vertrag bist. Und das könnte ich, glaube ich, gar nicht, also diesen Druck könnte ich nicht standhalten.
Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass du es super schlau machst, dass du auch vor allen Dingen gerade, finde ich, für mich auch dafür stehst, für finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, was ich total schätze und richtig großartig finde. Glaubst du dann aber auch, dass Männer anders umgehen mit Geld als wir Frauen?
Also Olli ist wesentlich sparsamer als ich, deswegen bin ich vielleicht auch jetzt nicht so ein tolles Vorbild.
Redet ihr denn trotzdem auch über Geld, auch wenn du jetzt zum Beispiel noch nie gefragt hast, was Olli auf dem Konto hat, aber ist das trotzdem Thema bei euch?
Ja klar, also es ist ja dann, wir reden natürlich über Gagen oder erzählen uns, wie viel man vielleicht da jetzt verdient hat. Das ist ja, das besprechen wir natürlich schon. Ich frage ihn ja natürlich auch immer um Rat und auch umgekehrt. Da sprechen wir uns immer ab, aber ich genieße es halt, mir nicht irgendwie mich für irgendetwas rechtfertigen zu müssen, wie es vielleicht vorher mal war, das eine oder andere Mal. Also wir sprechen über Geld, aber das war es dann auch.
Also bei meinem Mann war und mir war es tatsächlich auch so, dass wir jeweils halt unsere Gagen bekommen haben und dadurch auch sozusagen unseren Lebensunterhalt finanziert haben. Es gibt ja aber auch den Satz so, was dein ist, ist auch mein. Lebt ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Also Olli sagt doch immer, ist deins, entscheid du, mach was du willst, Hauptsache du bist glücklich. Ja, aber es ist dann trotzdem, macht man's, es ist dann wieder so ein bisschen Thema hinterher. Es ist so schwierig. Aber ich glaube, du wirst mir zustimmen, wenn man sich schon so lange kennt, also so lange, ich bin ja noch nicht so lange zusammen, wie du mit deinem Ex-Mann zusammen warst. Da hat man vielleicht schon einen Dreh raus und weiß, wie man manche Dinge angeht.
Hast du denn aber trotzdem so das Gefühl, dass vielleicht auch das Verantwortungsgefühl anders ist, wenn man, ich sag mal, finanzielle Entscheidungen jetzt nicht mehr nur für sich selbst trifft, sondern eben dann auch für den Partner oder ich auch, also ich meine, ihr habt auch zwei Kinder, ist das eine andere Art der Verantwortung? Denkst du jetzt anders darüber nach, über Geld nach oder Geld auszugeben oder wofür zum Beispiel, weil du nicht mehr nur für dich jetzt alleine das Geld ausgibst?
Ja, also natürlich stehen meine Kinder an erster Stelle, aber die brauchen ja noch nicht so viel. Ich bin auch jetzt kein großer Fan von Sparbüchern für Kinder ab Tag 0, Tag 1 da anzulegen und jeden Tag drauf einzuzahlen, weil ich einfach so groß geworden bin, dass ich mir von Anfang an alles immer selber erarbeiten musste. Ich habe auch nie gute Erfahrungen mit Leuten gemacht, die Geld geerbt haben. Die haben den Bezug zu Geld einfach nicht, weil sie es von Anfang an einfach umsonst hatten. Und ich kann nur so sagen, ich habe mit 15 schon gearbeitet, 15, 16. Ich hatte neben meiner Ausbildung noch zwei Jobs. Ich bin nach dem Friseursalon geschlossen, bin ich noch zur Pizzeria um die Ecke, habe telefoniert und Bestellungen entgegengenommen, bin danach noch in den Club gegangen und habe ein bisschen Barkeeper gespielt, habe aber auch noch nebenbei für eine Freundin gebügelt, habe pro Hemd 2 Euro gekriegt. Ich habe einfach immer versucht, Geld zu verdienen und mich selber irgendwie durchs Leben zu boxen. Und ich kenne den Bezug zu Geld. Und ich möchte das natürlich meinen Kindern mitgeben. Ich möchte meinen Kindern mitgeben, dass man etwas tun muss für Geld.
Ja, und also warum war dir das damals auch schon so wichtig, anscheinend so selbstständig zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen?
Ich habe das so von meiner Mama beigebracht bekommen. Meine Mama ist eine sehr, sehr starke Frau. Sie hat meinen Bruder und mich alleine großgezogen. Sie hatte auch mehrere Jobs und war auch immer sehr stolz, hat keinen Unterhalt von meinem Vater gekriegt oder Alimente, gar nichts. Und so habe ich halt einfach dieses Vorbild gehabt und immer noch. Mhm. Also ich bewundere meine Mama, die hat auch mit ihrem Mann, ist die jetzt, die sind 19 Jahre zusammen.
Wahnsinn,
oder?
Toll.
19 ist schon so alt. Ja, tatsächlich. Sind sehr lange zusammen und haben auch getrennte Konten. Die haben also meine Mama wird auch von ihrem Mann nie Geld annehmen. Ich habe das von ihr irgendwie so in die Wiege, also vorgelebt bekommen. Und ich finde, also ich lebe so ganz gut und ich hatte halt immer dann auch schon früh gewusst, also Friseurin, muss man sich vorstellen, habe ich damals in meinem ersten Lehrjahr 280 Euro verdient.
280 Euro?
Für eine 40-Stunden-Woche.
Oh. Und da kann man natürlich nicht von leben.
Genau, ich habe aber zu dem Zeitpunkt auch schon alleine gewohnt. Mhm. Ich habe mit 16
Wie
schon
hast du
alleine
das gemacht?
Gewohnt. Also ich habe in einem betreuten Wohnen gelebt. Das ist, da kriegst du quasi eine ganz normale Wohnung. Die wird aber quasi staatlich gefördert. Das ist halt für, wenn du halt so ein bisschen zu Hause nicht, das nicht alles so klappt, dann kriegst du da quasi eine Möglichkeit. Und die haben quasi mein Gehalt eingekassiert und haben mir das wöchentlich ausbezahlt. Es waren 70 Euro die Woche und mit denen musste ich auskommen.
Ja.
Wäsche, also Waschmittel kaufen, Essen.
Essen, ja.
Genau, vielleicht mal Party machen, Klamotten kaufen. Ja, und das hat mir nie gereicht. Und ich habe dann einfach gesagt, ich möchte mehr haben, aber da muss man auch mehr tun. So, und so, so war dann quasi mein Antrieb.
Ja, also so ist dein Bezug zu Geld. Ich finde das sehr sympathisch, weil wir sind relativ ähnlich aufgewachsen.
Ja? Wie war das bei
was
dir?
Das angeht. Ja, auch mit einer alleinerziehenden Mama, mit meiner Schwester und mir, so einem Plattenbau in einem nicht ganz so schicken Viertel, sage ich jetzt mal, in Erfurt, damals noch in der DDR. Also von daher kann ich das total nachvollziehen und deswegen verstehe ich auch, dass man mit einfach anders mit Geld umgeht, als würde man so aufwachsen, dass man schon weiß, man muss sich keine Sorgen und Gedanken machen.
Es ist aber schon interessant, wie unterschiedliche Auswirkungen das trotzdem hat. Denn mein Bruder, der hat auch diesen Antrieb, Geld zu verdienen und immer fleißig zu sein. Der hat auch immer schon im Fahrradladen bei Bekannten ausgeholfen. Der hat sich einen Pokerkoffer voller Geld gesammelt. Der hat da die Scheine reingerollt und gespart. Und ich, jeden Cent, den ich irgendwie Taschengeld bekommen habe, ich habe erstmal meine Freundin zusammengeklappt. Leute, wir gehen zum Kiosk, ich lade euch alle ein.
Du hast es so mit vollen Händen ausgegeben.
Mein Bruder, der Sparmeister und ich bin einfach nur, was kostet das Leben? Ich lade euch alle ein.
Aber scheint ja sich nicht viel verändert zu haben, wenn du sagst, dass Olli sparsamer ist als du. Das hätte ich nämlich zum Beispiel irgendwie nicht gedacht, witzigerweise.
Also wenn es um mich geht, ist er gar nicht sparsam, interessanterweise, aber für sich selber. Also er braucht nicht viel zum Leben, er möchte, dass alle anderen zufrieden und glücklich sind. Er ist sehr altruistisch, muss man echt sagen.
Mhm. Und also hat sich denn aber trotzdem so der Blick darauf verändert durch die Hochzeit auch nochmal? Also zum Beispiel, als mein Ex-Mann und ich damals geheiratet haben, wir sind ja sehr romantisch rangegangen. Und wir haben am Anfang zum Beispiel keinen Ehevertrag abgeschlossen. Ich habe da irgendwie, wir haben da glaube ich mal ganz kurz drüber gesprochen, dann war das Thema irgendwie aber schnell vom Tisch. Komischerweise, wie wir das dann geregelt haben, können wir gleich noch mal sprechen mit unserer Expertin, was man da auch zum Beispiel noch, auch ob man im Nachhinein zum Beispiel sowas auch noch veranlassen kann. Wie ist es bei euch?
Also wir haben einen Ehevertrag. Er hat darauf bestanden und ich habe aber auch von mir aus gesagt, bitte lass uns einen Ehevertrag machen. Ich möchte zu keinem Zeitpunkt, dass du das Gefühl hast, dass ich irgendetwas haben möchte von deinem Geld. Und deswegen war das für mich überhaupt gar keine Diskussion. Ich war zu dem Zeitpunkt schwanger. Und es war wirklich ganz kurz vor knapp vor unserer Hochzeit. Und ich muss echt sagen, so Notartermine, wenn es um einen Ehevertrag geht, das ist sowas von unschön und wirklich unromantisch.
Das glaube ich nämlich.
Und ich war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht in der Öffentlichkeit. Ich hatte so ein bisschen Make-up-mäßig mit ihm mitgearbeitet, aber habe jetzt nicht ansatzweise das verdient, was er verdient. Er verdiente. Und deswegen war das trotzdem für mich umso wichtiger. Also nicht um meinen. Ich hatte ja kein Vermögen, aber eben, wie schon gesagt, um ihnen da ein gutes Gefühl auch zu geben. Ja, und dann habe ich auch das erste Mal von Zugewinngemeinschaft gehört. Mhm. Ich kannte das gar nicht. Ich habe mir das dann erklären lassen und sagt die Anwältin, ja, Amira, eine Zugewinngemeinschaft ist, wenn ihr so und so viele Jahre verheiratet seid und euch dann scheiden lasst, dann wird ausgerechnet, wie viel der Partner oder die Partnerin in den Jahren verdient hat. Mhm. Und du bekommst die Hälfte davon.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann musste die echt lachen und sagt sie, also Olli hat echt großes Glück mit dir. Und dann habe ich gesagt, also für mich, nochmal, also ich verurteile keine Frauen, die das so machen oder gut finden. Meine Logik ist es halt nicht. Denn mein Mann hat ja sein Leben lang darauf hingearbeitet, das heute zu verdienen, was er verdient. Da habe ich kein Anrecht drauf. Also es ist sein verdientes Geld. Das hätte er auch ohne mich verdient. Was anderes ist natürlich, wenn ein Mann sagt, ich möchte, dass du nicht arbeitest. Ich möchte, dass du voll und ganz zu Hause bist, mir den Rücken frei hältst und dich um die Kinder kümmerst. Ja. Dann verzichtet eine Frau ja so gesehen auch auf finanzielle Erfolge oder auch berufliche Erfolge.
Ja.
Und dann finde ich eine Regelung angemessen, dass man sagt, falls du mich aber dann verlässt, dann hilf mir wenigstens die ersten Jahre irgendwie mich da wieder im Berufsleben zurechtzufinden. Das ist dann auch eine Möglichkeit.
Finde ich auch, weil man verzichtet ja wirklich auf eine Karriere, man verzichtet auf Einkommen, arbeitet aber ja trotzdem und bekommt kein Gehalt, weil man macht den Haushalt, man macht die Kinder und so weiter und verdient aber nichts daran.
Genau.
Von daher finde ich das auch einen sehr wichtigen Punkt. Ich finde, das können wir auch gleich nochmal mit unserer Expertin näher besprechen, wie man da vielleicht am besten mit umgeht, auch innerhalb einer Beziehung, wie man sowas vielleicht auch schön gemeinsam bespricht. Jetzt hast du schon gesagt, also ihr habt einen Ehevertrag. Was darin geregelt wird und geregelt werden sollte, das finde ich auch total spannend, weil da gibt es ganz unterschiedliche Punkte. Das geht dann auch bis hin zur Renten, zu den Rentenbeiträgen und auch nachehelich hat das ja auch noch tatsächlich, gibt es da viele Rechte und Pflichten, die damit übereinkommen. Deswegen sollen wir mal Maria anrufen.
Ja, bitte ruf sie mal an.
Sie mal,
bin ich mal gespannt hier,
wie das genau funktioniert, auf was man am besten achtet. Dann rufen wir mal Maria jetzt an. Unsere Expertin und Anwältin. Maria!
Hallo!
Hallo!
Hallo! Wie schön! Danke, dass du mit uns sprichst über dieses wichtige Thema. Amira ist hier, ich bin hier und wir freuen uns sehr auf dich.
Hallo Maria!
Hallo ihr beiden, ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein.
Sag mal, wir reden gerade schon über das Thema Ehevertrag. Amira hat schon gesagt, also die beiden haben einen Ehevertrag. Ich hatte anfänglich keinen. Ich sage das auch so, weil ich das dann tatsächlich nachehelich geregelt habe. Was ist denn überhaupt genau ein beziehungsweise ein Ehevertrag? Was sollte der im Normalfall regeln?
So ein Ehevertrag muss man tatsächlich wie eine Art Versicherung sehen für sich selbst. Ja, es heißt ja immer, Eheverträge sind unromantisch. Es gibt natürlich schönere Termine, die man beim Notar wahrnimmt als Eheverträge. Aber ich sage dazu tatsächlich immer, man muss es wie eine Versicherung sehen. Ja, man hat ja eine Hausratsversicherung oder eine Haftpflichtversicherung. Und man hofft, dass dieser Ernstfall oder dieser Versicherungsfall niemals eintritt. Ja, und wenn er dann doch eintreten sollte, ist man froh, dass man diese Versicherung hat, weil sie einem einfach Zeit, Ärger und auch viel Geld erspart. Mhm. So. Und in so einem Ehevertrag kann man verschiedene Dinge regeln. Klassischerweise gibt es da so eine Trias. Güterrecht, Unterhalt plus Rentenausgleich, sogenannter Versorgungsausgleich. Das sind so die drei klassischen Komponenten, die man in so einem Ehevertrag regeln kann.
Vielleicht, wir kommen da jetzt nochmal, gehen da ein kleines bisschen tiefer rein. Aber vorher, also Amira hat gerade schon das Wort Zugewinngemeinschaft genutzt. Dann gibt es natürlich noch die Gütertrennung. Genau. Was genau ist was und was hat man, wenn man einen Ehevertrag hat?
Also der gesetzliche Fall, wenn man keinen Ehevertrag hat, ist die Zugewinngemeinschaft. Die Zugewinngemeinschaft wird nur oft verwechselt mit der Gütergemeinschaft. Also wenn man im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt, heißt es nicht, dass mit der Heirat plötzlich aus meinem Vermögen unser Vermögen wird oder aus meinen Schulden unsere Schulden. Jeder behält sein Vermögen, aber der andere Ehegatte partizipiert an der Wertsteigerung mit. Ein einfaches Beispiel, wenn man heiratet und einer bringt, hat schon eine Wohnung bei Eheschließung. Und die Wohnung ist bei Eheschließung 100.000 Euro wert. Und am Ende der Ehe bei Scheidung ist diese Wohnung 200.000 Euro wert. Dann muss derjenige, der diese 100.000 Euro Gewinn gemacht hat, an den anderen zur Hälfte ausgleichen. Das heißt, 50.000 Euro ausbezahlen.
Wow.
Und diese Rechnung wird natürlich auf beiden Seiten gemacht. Man macht quasi eine Aktiv- und Passivbilanz bei beiden, also zum Tag der Eheschließung und am Tag Zustellung des Scheidungsantrages. Das ist das Endvermögen. Und dann guckt man, wer hat quasi den höheren Zugewinn erzielt. Und dann muss man die Hälfte ausbezahlen.
Mhm. Und jetzt hast du schon die drei Punkte genannt, die ein Ehevertrag regelt. Gehen wir mal ganz kurz ein bisschen näher darauf ein.
Genau, also Zugewinngemeinschaft, wenn man keinen Ehevertrag schließt. Wenn man den Ehevertrag schließt, kann man auch eine sogenannte Gütertrennung vereinbaren, die tatsächlich besagt, dass dann dieser Ausgleich, dieser Wertsteigerung nicht stattfinden muss. Dann regelt man den Rentenausgleich. Bei Scheidung ist es tatsächlich so, jeder Ehegatt während der Ehe erwirbt man Rentenanwartschaften, egal ob gesetzliche oder private und betriebliche. Und auch die werden, da wird so ein Vergleich geschlossen. Was für eine Rentenanwartschaft habe ich während der Ehe aufgebaut? Und die Hälfte davon steht dem anderen Ehegatten am Ende der Ehe zu. Und je länger man verheiratet ist, desto höher ist natürlich dieser Ausgleichsbetrag, den man leisten muss. Und was man auch noch regelt, ist der sogenannte nacheheliche Unterhalt. Das ist der Unterhalt, der nach der Scheidung einer Ehe an den bedürftigen Ehegatten ausbezahlt wird. Und in der Regel sind es die Anspruchsstellerinnen, sind Frauen.
Ja, weil die meistens betrifft. Weniger verdienen immer noch leider wahrscheinlich. Ja, ne?
So ist es, so ist es.
Okay, also das heißt, eigentlich ist das für Frauen schon toll, ne? Wenn das vorher vor der Ehe geregelt wird, damit man dann eben nicht, wenn es dann so ist und man leider eine Scheidung hat, dann benachteiligt dasteht, oder?
Ja, es gibt gewisse Fallkonstellationen, die kommen einfach ohne Ehevertrag nicht aus. Zum Beispiel ein Unternehmer.
Mhm.
Oder Selbstständige, die bei denen ist ja der Fokus liegt darauf, das Vermögen zu schützen. Dass dieser Wertausgleich am Ende der Ehe tatsächlich nicht stattfindet. Und da ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Oder tatsächlich auch, in Patchwork-Konstellationen. Oder es gibt auch Fallkonstellationen jetzt weg, wo jeder sagt, wir möchten unabhängig voneinander sein. Ja, im Scheiden, und wenn wir uns scheiden lassen, soll jeder mit dem Vermögen, was er eingebracht hat oder auch währenddessen erwirtschaftet und verdient hat, soll er auch rausgehen. Das ist zum Beispiel, wenn man keine Kinder hat. Wenn man nichts regelt, dann ist man auf diesen, dann findet dieser finanzielle Ausgleich statt, auch wenn man den nicht haben möchte.
Aha, also wenn man jetzt gesetzlich das alles gesetzlich regelt und keinen Ehevertrag macht, dann muss man es auch genauso dann nehmen, wie es eben das Gesetz sagt.
Ganz genau. Ja, und aber man kann darauf verzichten. Also weg von, wenn finanzielle Unabhängigkeit, ohne jemand anderen zu belasten. Genau. Und wenn man das haben möchte, kann man das nur mittels eines Ehevertrages machen und sagen, okay, ich verzichte jetzt bewusst auf etwas.
Aber worauf sollten wir Frauen denn dann tatsächlich bei Eheschließung achten? Also was ist für uns jetzt wirklich entscheidend wichtig, wenn wir zum Beispiel, wie es eben, du hast es auch gerade schon gesagt, häufiger doch leider noch der Fall ist, vielleicht diejenigen sind, die weniger verdienen als der Mann und vielleicht sogar irgendwann Kinder mit ins Spiel
kommen. Genau, und Kinder, dann ist es tatsächlich so, dass man beim Unterhalt definitiv Regelungen treffen sollte, weil es gibt zwar gesetzliche Regelungen, aber man ist davon von der Rechtsprechung geprägt. Und um es nicht darauf ankommen zu lassen, weil es tut sich wahnsinnig viel im Unterhaltsrecht und die Rechtsprechung ändert sich ständig, dass man da tatsächlich verstärkende Regelungen, nennt man das, ja, gesetzesverstärkende Regelungen trifft, dass man sagt, wenn Kinder auf die Welt kommen, ja, wie sieht unser Betreuungsmodell aus? Man muss schon quasi ein bisschen einen Plan vorab haben und sagen, lieber Mann, du musst jetzt quasi bereit sein, wenn du sagst, ich soll 3 Jahre zu Hause bleiben für meine Kinder. In diesen 3 Jahren werde ich nicht arbeiten können, werde ich auch nicht viele Rentenanwartschaften aufbauen können, dass du es mir tatsächlich ermöglichst, dass ich in dieser Zeit nichts arbeite und dass du auch den Nachteil, den ich dadurch erleide, auch für eine gewisse Zeit nach der Scheidung aufrechterhältst. Mhm. Und da ist es besser, natürlich schützt einen das Gesetz, das definitiv, aber man ist dann auch auf das Gericht angewiesen, was es für eine Entscheidung trifft, ja, wenn ich nichts geregelt. Und wenn ich das vorab geregelt habe, man im Guten vorab miteinander spricht, das ist es ja. Wenn es zu einer Scheidung kommt, ist das oft so, sind Emotionen da, verletzte Gefühle, kann man nicht mehr so gut miteinander sprechen, wenn man das vorab abklärt, ja, und sagt, okay, wir haben dieses Lebensmodell, du möchtest, dass ich zurückstecke, dann möchte ich aber bitte auch diesen Nachteil ausgeglichen haben.
Ja.
Genau das sollte Eingang in einen Ehevertrag finden.
Amira, du hast eine Frage, glaube ich.
Ich habe nur oder zu diesem Thema habe ich ja ganz ein ganz interessantes Gespräch vor kurzem mit einem Schweizer, meinem Geschäftspartner, also er ist nicht Schweizer, er lebt in der Schweiz, geführt. Der hat mir das mal erklärt, wie es in der Schweiz abläuft. Und das ist ja, also das ist ja wirklich, die Frauen in der Schweiz, die haben wirklich Jackpot, wenn sie da mal einen Unternehmer abkriegen, das sage ich, also abkriegen, also heiraten oder halt sich verlieben und heiraten. Der muss wirklich tatsächlich sein restliches Leben der Frau Unterhalt zahlen. Und nicht wenig. Okay. Ne, Maria, du kannst es ja gerne mal.
In der Schweiz ist das tatsächlich. Das kenne ich auch von einigen Fällen, die müssen tatsächlich etwas mehr abdrücken, um das Netz auszudrücken. Ne?
Da musst du nie wieder einen Finger krümmen. Also das ist wirklich absurd. Also es hat wirklich auch mit der Realität, das würde ich ja gar nicht wollen. Also dass der da wirklich im hohen fünfstelligen Bereich jeden Monat, monatlich jeden Rest seines Lebens an seine Ex-Frau bezahlen muss. Egal, ob Kinder oder nicht Kinder. Oder?
Ja, aber hängt das da auch mit, also ich meine, die Frage ist ja auch immer noch, was verdient die Frau? Wird das aber da, schon, das wird auch noch geregelt, oder?
Es ist ja meine, also das macht für mich alles so rechtlich macht das überhaupt gar keinen Sinn für mich, weil, schau mal, wenn du jetzt eine Frau und ein Mann verlieben sich. Sie möchte keine Kinder haben oder sie sind vielleicht schon aus dem Alter raus, heiraten und sind einfach nur sie zu Hause und er run a business. Also er führt ein Unternehmen. Und dann lassen sie sich nach 5 oder 10 Jahren scheiden und er muss ihr aber danach noch weiter das Leben finanzieren. Das finde ich halt irgendwo nicht logisch, weil die Frau hätte in der Zeit, hätte ja, auch wenn sie ihn nicht kennengelernt hätte, ja auch dann nichts verdient, weißt du? Also es macht ja für mich halt einfach so.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, außer ich finde, die Frau hält dem Mann die ganze Zeit den Rücken frei. Also es gibt ja auch Frauen, die dann wirklich zurückstecken und sagen so, okay, du machst jetzt das Business, dafür mache ich irgendwie alles andere sozusagen im Hintergrund. Also das gibt so dieses Modell gibt's natürlich auch.
Ja, genau. Ja.
Also wenn man jetzt nicht aber nur sagt, die Frau möchte jetzt einfach nur shoppen gehen oder sowas.
Also in der Liga, wo wir gerade sprechen, ich glaube, diese Paare, die man damit jetzt, also die ich jetzt da vor Augen habe, die Frauen, die dann tagsüber shoppen gehen und abends für den Mann da sind, aber eine Haushälterin haben, aber einen Gärtner haben und keine Ahnung was. Also,
ja, die haben sich dann Lebensstandard erarbeitet quasi.
Ja, natürlich. So, da ist wieder so das Thema Gleichberechtigung. Ja. Wo ist denn da dann die Gleichberechtigung? Ne? Ja. Also wir rufen immer danach und Female Empowerment, aber machen da irgendwo auch 3, 4 Schritte zurück. Und das finde ich halt dann auch immer so für die Frauenwelt so ein bisschen. Jeder hat andere Ziele im Leben. Meine beste Freundin zum Beispiel, ihr Ziel ist es nicht, beruflich erfolgreich zu sein. Sie möchte Familie haben, sie möchte Mama sein, sie möchte zu Hause sein, sie möchte einfach Mama und Hausfrau sein. Ein absolutes, wunderbares Ziel im Leben. Und Mama sein ist ein Fulltime-Job und härter ist jeder andere Job. Ja. Und das ist wirklich ein ganz anderes Thema, als jetzt wirklich
sich aushalten zu lassen. Ja. Ne? Ich weiß genau, ich kenne auch ein, zwei Frauen, habe ich auch schon mal von Weitem gesehen, die vielleicht eher das so anstreben in der Wildnis. aber für uns geht es natürlich darum, dass wir eher finanziell uns wirklich auf die eigenen Beine stellen und einfach darauf achten, wie wir das schaffen und wie wir das auch weiter verfolgen können. Und ich habe zum Beispiel, also weil wir so romantisch waren, verlangt bei unserer Ehe, haben wir das aber dann nachehelich, es gibt nacheheliche Verträge. Maria, vielleicht kannst du uns dazu mal kurz ein bisschen was erzählen. Wie funktioniert das? Was kann man darin regeln?
Ja, genau. Also einen Ehevertrag muss man nicht unbedingt vor Eheschließung abschließen. Man kann ihn auch ohne Probleme nach Eheschließung machen. Und es gibt auch die Verträge, die tatsächlich während einer Trennung oder kurz vor einer Scheidung gemacht werden. Die nennt man Scheidungsfolgenvereinbarung. Oh. Sind aber auch Eheverträge, die haben aber natürlich schon ganz klar quasi dann die Scheidung vor Augen. Und in denen werden auch all diese Punkte Güterrecht, also Zugewinn und Unterhalt, Rentenausgleich geregelt.
Also wenn man, muss ich echt sagen, gut miteinander ist, in meinem Fall ist das zum Glück so, dann kann man das total gut auch zu so einem Zeitpunkt machen oder zu jedem Zeitpunkt natürlich. Ich glaube, mittlerweile ist meine Gedanken dazu haben sich schon verändert insgesamt, weil ich es schon sehr liebevoll finde, wenn man sich auch im Vorhinein umeinander kümmert und darum kümmert, was im Falle dessen passieren könnte und wie man das dann regelt. Ich finde das gar nicht mehr so unromantisch quasi, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Ich finde es ganz gut, wenn man das bespricht. Würdest du das auch empfehlen, Maria?
Ja, ich würde es auch empfehlen und ich habe selber auch einen Ehevertrag und ich habe ihn auch vor der Ehe gemacht. Ja, ich habe meinem Mann auch gesagt, du sollst dich bitte auch woanders informieren. Ja, ich bin dir da
ist natürlich schlecht für ihn, wenn er mit einer Anwältin verheiratet ist. Ne?
Hast du auch seinen Vertrag?
Ja, aber das ist also für mich klar, weil das ist für mich ist das mein Job. Ne, das mache ich. Aber ich persönlich würde sowas auch einfach vorher machen. Mhm. Ja, einfach vorher machen.
Was braucht man denn eigentlich dafür? Also was für Unterlagen braucht man? Notar kommt da mit ins Spiel, auch ein Anwalt. Also was genau braucht man alles?
Also um den Notar kommt man nicht drum rum. Und zwar egal, wann man den Ehevertrag schließt oder die sogenannte Scheidungsfolgenvereinbarung, weil es besteht, das ist ein Formerfordernis. Man muss zum Notar, weil man sagt, die Eheverträge sind so wie Immobilienkaufverträge ja sind sehr wichtige Verträge und da muss ein Notar da sein, der einen darüber aufklärt. So, um den kommt man nicht drum rum und man kann noch parallel auch einen Anwalt beauftragen, der diesen Ehevertrag entwirft und danach geht man zum Notar, sind dann natürlich doppelte Kosten. Dessen muss man sich bewusst sein. Und Unterlagen, Reisepass, Personalausweis, weil man muss sich ja beim Notar immer ausweisen und wenn man verheiratet ist, muss man beim Notar die Eheurkunde vorlegen mit den Daten vom Geburtsstandesamt. Aber ansonsten braucht man, wenn man so einen Ehevertrag vorab macht, in der Regel keine Unterlagen. Wenn es ein Vertrag ist, eine Scheidungsfolgenvereinbarung, die kurz vor der Scheidung getroffen wird, dann kann es schon sein, dass da natürlich weitere Unterlagen dabei sind, wie Unterhaltsberechnungen, wie komme ich dazu, zu dem Zugewinnausgleich, einfach erläuternde Unterlagen, die dem Ehevertrag beigefügt werden.
Und was kostet der Spaß?
Ja, Notare verdienen sich dumm und dämlich.
Es kommt drauf an, je mehr Vermögen man hat, desto teurer wird's. Ja, also da gibt's keine Pauschale in dem Sinne beim Notar. Es gibt eine Notarsgebührordnung und je mehr Vermögen man hat, desto teurer wird's. Ja. Es ist schwierig zu sagen, wenn ein Paar ohne Vermögen einen Ehevertrag macht, können die tatsächlich nur ein paar hundert Euro bezahlen. Wenn wir hier ein Vermögen haben von mehreren hunderttausend oder mehreren Millionen Euro, dann geht's in die Tausende, teilweise auch Zehntausende von Euro.
Mhm. Ja, also man soll trotzdem heiraten, finde ich. Wenn man, also das sollte einen jetzt nicht unbedingt ganz doll abschrecken, aber so ein bisschen absichern ist schon nicht schlecht.
Ja, das ist es. Ich muss aber auch sagen, also zu dem Zeitpunkt unserer Eheschließung war es auch. Also ich habe ja meinen Mann schon mal bei einer Scheidung, also nicht während der Scheidung, seiner letzten Scheidung, also seiner ersten und hoffentlich einzigen Scheidung, mitbekommen und alles rundherum, wie das abgelaufen ist. Ich habe meinen Mann einfach kennengelernt und ich weiß, selbst wenn da jetzt gar nichts, also auch nichts drinsteht, wie es halt jetzt war und ich nie mehr Geld verdient hätte, er würde mich niemals so stehen lassen. Also das natürlich weiß man nie, wie es zu einer Trennung kommen könnte. Es gibt immer verletzte Egos. Es gibt, aber selbst da, ich weiß halt einfach auch umgekehrt, Olli wird da immer auf mich zählen können und ich habe ihm da einfach mein Wort gegeben und auch wenn das jetzt noch so schnulzig klingt und alle dann sagen, die schon geschieden sind, warte mal ab, du bist ja noch nicht geschieden. Habe ich einfach das Gefühl bei ihm, dass er da wirklich immer sehr fair ist und da wirklich auch nie irgendwie ekelhaft werden würde.
Ja. Ja, das glaube ich wirklich auch. Aber weil du es gerade nochmal ansprichst, das finde ich nämlich auch ganz spannend. Also auch wenn man jetzt, sage ich mal, nicht verheiratet ist, also als Paar, ne? Und vielleicht sie mehr verdient als er oder andersrum. Wie regelt man das denn? Also wie gleicht man, sollte man sowas ausgleichen? Das ist natürlich sowieso jedem Paar wahrscheinlich selbst überlassen. Aber Maria, hast du da vielleicht noch irgendwie so einen guten Tipp, wie man das macht?
Also es ist tatsächlich so, wenn man nicht verheiratet ist, dann gibt es auch keine gesetzlichen Regelungen. Also da ist man nicht wirklich geschützt. Es sei denn, man kriegt gemeinsam ein Kind, dann darf die Frau quasi 3 Jahre zu Hause bleiben und kriegt Unterhalt. Aber ab dem 3. Lebensjahr im schlimmsten Fall muss man Vollzeit arbeiten und gucken, ja, wo man bleibt. So.
Wenn man getrennt ist, dann meinst
wenn
du,
man,
ne?
Wenn man dann tatsächlich getrennt ist, ja. Aus dem Grund, wenn man eine Familie gründen will oder wenn man als Paar ohne verheiratet zu sein, eine gemeinsame Investition trifft, gemeinsam eine Immobilie erwirbt, jeder aber unterschiedlich hohe Beiträge leistet, dann sollte man auf jeden Fall sogenannte Partnerschaftsverträge abschließen, um die Folgen einer Trennung abzumildern und zu regeln, weil wir da einfach kein gesetzliches Gerüst haben.
Mhm. Okay, also darauf dann auch unbedingt nochmal achten. Vielen Dank erstmal. Hast du noch irgendeinen Tipp, den du uns Frauen noch mitgeben möchtest, Maria, aus deiner Sicht?
Also ich vertrete auch tatsächlich die Ansicht, zu versuchen, so gut wie möglich finanziell unabhängig zu sein. Einfach für sich einstehen und gucken, dass man sich um sich selbst sorgen kann.
Sehr gut. Wir danken dir sehr, das war richtig spannend.
Danke,
danke Maria. Danke für deine tollen Tipps und Ratschläge.
Danke.
Ja, also das ist es eigentlich im Grunde, ne, dass man irgendwie wirklich versuchen sollte, auf eigenen Beinen zu stehen. Und du machst ja deine eigenen Projekte, was ich so toll finde. Und in, also gerade das Projekt Immobilien, aber auch das Unternehmertum. Wie willst du sozusagen auch zukünftig so deinen Weg gehen der finanziellen Unabhängigkeit?
Ja, also zunächst mal darf man ja auch nicht vergessen, das habe ich selbstverständlich auch alles Olli zu verdanken. Ohne ihn wäre das in dieser Dimension gar nicht möglich gewesen und auch vor allem nicht in dieser kurzen Zeit. Ich vergesse das alles auch gar nicht und bin auch jeden Tag dankbar für diese ganzen Möglichkeiten und alles, was mir da auch wortwörtlich manchmal auch zufliegt. Und möchte halt einfach auch das Beste daraus machen, um für unsere Familie auch, also auch um unseren Kindern gewisse Dinge ermöglichen zu können und Schulen zu bezahlen und alles, was dazu gehört, einfach, dass unsere Familie gefestigt ist. Und das werde ich auf jeden Fall in Form meines Unternehmens machen, aber sicherlich auch mit Immobilien. Das sind so meine 2 Standbeine aktuell.
Und sowas wie Aktien und ETFs und sowas, ist das was, was dich auch voll interessiert? Oder Krypto? Ist das so Themen, wo du sagst so...
Null aus, Janine! Kennst du dich da aus?
Ja, ja. Da kann ich dir dann weiterhelfen, wenn du willst.
Da habe ich so Angst vor. Mein Bruder hat das ja mal gemacht, hat damit richtig Geld verdient.
Ja.
Aber das ist ja wirklich wie Pokern, oder?
Hat er das in seinem Pokerkoffer versteckt dann?
Den gibt's, glaube ich, nicht mehr.
Ja, aber ich meine, das sind auf jeden Fall auch total spannende Themen. Aber ich glaube, mit Immobilien machst du alles richtig, würde ich denken.
Aber machst du was mit Krypto und so? Und
Krypto noch nicht, da bin ich gerade dran. Wir haben gerade eine richtig coole Folge auch, viel mehr feine Folge zum Thema Krypto. Vor 2 Wochen ist die online gegangen. Also wenn ihr möchtet, hört einfach mal rein, weil da erklären wir so ein ganz kleines bisschen die Basics. Aber da bin ich noch zu wenig drin. Aber Aktien und ETFs finde ich sehr, sehr spannend tatsächlich.
Aber wer berät dich da? Hast du da einen Profi mit dabei?
So 1-2 Leute, die da schon länger mit zu tun haben, aber ich lese auch ganz viel zu dem ganzen Thema. Also ich habe mich da ganz lange, ich bin halt jemand, ich lese mich da erstmal ganz lange rein, vielleicht auch zu lange, aber das ist auch so ein Ding, glaube ich, das ist Frauen und Männer unterscheidet das so ein bisschen. Ich finde, Männer sind da so ein bisschen impulsiver und schneller und handeln schneller. Und Frauen sind ein bisschen mehr bedacht, wenn es um dieses Thema geht. Also zumindest, wenn man so Studien glauben sollte. Aber erzielen auch eine höhere Rendite meistens. Also von daher sind wir eigentlich auf einer ganz guten Seite, würde ich sagen.
Ja, vielleicht höre ich mal die Folge mal an.
Ja, aber du bist super erfolgreich und du machst so tolle Projekte. Und ich finde, du bist auch so engagiert einfach und es ist auch gerade, ich finde es einfach gerade total schön, dich auch so zu erleben oder erleben zu dürfen, auch in unserer in unserer kleinen gemeinsamen Bubble, in der wir gerade beim Tanzen sind.
Das Bubble ist der richtige Begriff. Da gibt es nichts anderes gerade. Es gibt nur unsere Bubble.
Es ist wirklich so. Du, wir sehen uns quasi morgen.
Ja.
Also so, sozusagen. Der Podcast kommt donnerstags raus. Wir sehen uns dann am Freitag.
Genau. Ich freue mich sehr, dich zu sehen wieder in echt und bin gespannt auf deinen Tanz.
Also ich freue mich auf jeden Fall,
euren Tanz
zu sehen und dich zu sehen. Und danke dir für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss. Und vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ja. Wir hoffen, ihr habt wieder auch ganz viel mitgenommen und gelernt. Also ich definitiv heute. Und wir hören uns ganz bald wieder hier bei Female Finance. Empfehlt euch uns gerne. Schreibt uns Kommentare. Abonniert uns, damit wir noch sichtbarer werden für die finanzielle Unabhängigkeit von uns Frauen.
Sehr, sehr
Vielen
wichtig.
Dank euch.
Tschüss.
Danke, Amira. Danke, Maria.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann. Und er wird präsentiert von Patreon.